Vor zwei Wochen hat Rüdiger Suhmann eine neue Reihe gestartet, eine neue Predigtreihe, der wir den Titel gegeben haben, die Anfänge der großen Geschichte. Wir schauen uns an, wie Matthäus, Lukas und Johannes, den Markus haben wir rausgelassen, ihre Evangelien, also ihre Lebensberichte von Jesus, wie die in die hineingestartet sind, um zu beschreiben, was mit Jesus dann Neues begann. Rüdiger hat über den Anfang des Johannesevangeliums gesprochen und ich möchte heute mit dem Matthäusevangelium fortfahren. In der Predigtvorbereitung fiel mir ein, dass ich über diese Verse schon mal eine Predigt gehört habe. Die Predigt war so langweilig, dass ich dabei eingeschlafen bin. Ich war vielleicht so 16 Jahre alt und es ging um die Mitternachtsmesse. Mein Opa wollte noch mal abends raus um 24 Uhr in eine benachbarte Kirche gehen und ich dachte, boah, ich bin so gut drauf, ich gehe mit. Und ich war auch richtig gut drauf, bis ich in der Predigt eingeschlafen bin. Ich lese euch die ersten 17 Verse vor des Matthäusevangeliums und es würde mich nicht wundern, wenn ihr mittendrin ein bisschen Mitleid mit mir bekommt, weil diese Verse, die bestehen nur aus Namen, die ganze Zeit. Und irgendwann werdet ihr euch fragen, sag mal, warum tut er uns das eigentlich an? Erst lobt er uns und jetzt sowas? Ihr müsst mir entweder vertrauen, der Text ist wirklich kompliziert, er muss sich ein bisschen durchbeißen, aber die Botschaft, die ist wirklich der Hammer und die erkläre ich euch hinterher. Also aus Matthäus 1, die ersten 17 Verse. Das Buch der Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram. Ram von Abinadab, Adinabad von Nashon, Nashon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isais der Vater von des König Davids. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Uzia, Uzia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Jeschia. Jeschia war der Vater Joachims und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachims. Shealtiel war der Vater von Zerubabel. Zerubabel, der Vater von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud. Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Soweit. Ihr habt es geschafft. Sehr gut. Ich will reden über erstens, über einen ewigen König, der ein Segen für alle Völker ist. Zweitens eine Familiengeschichte voller Gnade. Und drittens eine Einladung, Teil von Gottes Familie zu werden. Matthäus schreibt ein Buch, er schreibt einen Lebensbericht über Jesus und er beginnt mit einem Familienverzeichnis, einer Abstammungslinie, man könnte auch sagen einem Stammbaum. Warum macht er das? Wie kommt er auf so eine Idee? In den kommenden 28 Kapiteln seines Buches wird Matthäus uns Jesus als den Gottessohn vorstellen, als den Christus. Und zeigen, was mit seinem Kommen, seinem Sterben im Kreuz und seiner Auferstehung, was da an Neuem, an Geschichte Gottes in dieser Welt passiert ist und was an Gottes Reich angebrochen ist. Mit diesem Anfang hier möchte er sagen, ey, das Kommen des Gottessohnes Jesus, das reiht sich ein in eine Geschichte, die viel größer ist, die schon viel länger geht, die einen größeren Rahmen hat, als es einfach nur isoliert hier so steht. Die Erstleser von Matthäus, das waren Judenchristen, Leute, die vom jüdischen Glauben geprägt waren, und für die schrieb er auch. Und denen wollte er sagen, ey, dieser Jesus ist der Messias, der Christus, der von den Propheten und in der Tora angekündigt wurde. Und all das, was über ihn gesagt wurde, das hat sich wirklich erfüllt in Jesus Christus. Und deswegen, wenn du Matthäus liest, musst du ständig Zitate aus dem Alten Testament finden, weil Matthäus sagen möchte, seht ihr, so wie es angekündigt, und so ist es jetzt erfüllt. Und es wäre ein Bibelstudium wert, mal zu schauen, was wurde dann angekündigt und was ist dann auch in Jesus, oder was hat sich in Jesus erfüllt. Heute Morgen möchte ich euch aber mit euch einen Vers anschauen. Ich möchte euch gerne den allerersten Vers des Buches Matthäus anschauen, der interessanterweise ja auch der erste Vers des ganzen Neuen Testamentes ist. Matthäus schreibt hier Folgendes. Das Buch der Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Matthäus nennt hier Jesus den Christus. Das ist kein Nachname. Nicht Jesus der Vorname so und Christus der Nachname. Das ist nicht so, sondern Christus ist ein Titel, ist eine Zuschreibung. Heißt wörtlich der Gesalbte und ist das, was man, und es drückt aus, was im Alten Testament der Messias ist, auf den alle gewartet haben. Und er sagt, Jesus ist also der Messias, der Christus, und der ist ein Sohn Abrahams und ein Sohn des König Davids. Und darin liegt eine Botschaft, und die möchte ich euch gerne kurz erklären. Abraham war ja der Stammvater Israels, und er hatte, als Gott ihn herausruft und ihn sich so erwählt, hat er eine riesige Verheißung von Gott bekommen. Die kann man in 1. Mose 12 lesen. Und da heißt es, da sagt Gott zu Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen, und alle Völker der gesamten Erde sollen durch dich gesegnet werden. Als Matthäus dieses Buch schreibt, ist das Volk Israel nicht klein. Aus Abraham ist ein ganzes Volk hervorgegangen. Auf Isaak lag dann die Verheißung, dass die Familie wurde immer größer. Am Ende waren sie 12 Stämme und daraus bestand das Volk Israel irgendwann. Aber das mit dem, dass die ganzen Völker der Erde gesegnet waren, werden sollten durch die Nahe von Abraham, davon war von nichts zu sehen. Aber das passiert jetzt mit Jesus. Denn Jesus als ein Nachkomme von Abraham bietet allen Völkern der Erde Frieden mit Gott an. Bietet ihnen ein himmlisches Zuhause an. Sagt, ihr könnt Frieden mit dem lebendigen Gott machen. Ich erlöse euch von eurer Sünde und von eurer Schuld und ihr könnt teilhaben am Reich Gottes, was jetzt angebrochen ist. Und so war Jesus die Erfüllung des Versprechens, was Gott dem Abraham gegeben hat, dass durch Abraham und seine Nachkommenschaft alle Völker der Erde gesegnet werden sollten. Und was Matthäus hier wie nebenbei sagt, ist, ey, wer immer das liest, es ist auch für dich relevant, weil du gehörst auch zu den Menschen aus allen Völkern. Hör zu! Und ganz Ähnliches liegt verborgen im Hinweis darauf, dass Jesus der Sohn Davids ist. Auch hier geht es um ein Versprechen, dieses Mal ein Versprechen, was Gott dem David gegeben hatte. Als David zum König über Israel eingesetzt wird, ein ganz besonderer Moment in der Geschichte des Volkes, da verspricht Gott dem David ganz persönlich, und das ist natürlich riesig, könnt ihr in 2. Samuel 7 nachlesen, dass sein Königtum für immer Bestand haben wird, dass sein Thron für ewig bestehen wird, dass seine Nachfahren ewig regieren werden. Im Alten Testament wurde dieses Versprechen immer wieder aufgegriffen. Habe ich jetzt nicht die Zeit, euch das einzuführen. Aber allen Juden war klar, ey, dann muss ja der Messias ein Nachfolger von König David sein und dann muss er ja aus dem Stamm kommen, aus dem David stammt, aus dem Stamm Juda. Und auch das ist ein Grund für diese Familiengeschichte, für diesen Stammbaum. Matthäus will sagen, ey, seht ihr, die haben alle darauf gewartet, dass der Messias ein Nachfahre Davids ist und aus dem Stamm Juda kommt. Und seht ihr, Jesus kommt aus dem Stamm Juda und ist ein Nachfahre von König David. Und dann erhebt Jesus ja aber noch einen anderen Anspruch, nämlich genau das, was man erwartet hat, nämlich ein König zu sein. Er verkündigte das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Er demonstriert die Königsherrschaft mit seiner Macht, mit seinen Zeichen und Wundern. Er beansprucht selber, ein König zu sein und hat sich ja dann nach der Himmelfahrt zu Rechten Gottes gesetzt, von wo er bis heute diese Welt regiert. Was waren die letzten großen Worte von Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums? Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Matthäus sagt mit dem ersten Satz seines Buches, Jesus ist der Christus. Er ist ein Nachfahre Abrahams und ihm erfüllt sich das, was Gott dem Abraham versprochen hat, nämlich, dass er allen Menschen zum Segen werden wird. Und er ist ein Nachfahre König Davids, wo sich die Verheißung auch erfüllt, dass seine Königsherrschaft ewig sein wird. Ich habe das mal zusammengebracht, was dieser Vers sagt. Dann sagt der erste Satz im Neuen Testament, lasst euch das auf der Zunge zergehen, der erste Satz des kompletten Neuen Testamentes, Jesus ist der Christus, der ewige König zum Segen für alle Menschen. Geil, oder? Hammer! Das ist die Aussage, das ist die erste Aussage des Neuen Testamentes. Jesus ist der Christus, der ewige König zum Segen für alle Menschen. Können wir es mal zusammen sagen? Jesus ist der Christus, der ewige König zum Segen für alle Menschen. Wenn du und ich Abstammungslisten lesen oder Familienstammbäume, dann denken wir in der Regel wahrscheinlich so etwas wie, ach, ist ja interessant. Und dann war es das auch. In der alten Zeit war das anders, weil damals war Familie alles. Familie bedeutete Herkunft, es bedeutete Stand, es bedeutete Zugehörigkeit, es war identitätsstiftend. Der Familienstammbaum, das war sowas wie dein Lebenslauf, dein Lebenslauf. Wenn Leute wissen wollten, wer du bist, dann erzähltest du denen von deiner Familie. Und erzähltest du von den respektablen Persönlichkeiten deiner Familiengeschichte, was die alles erreicht hatten, was durch sie hervorgegangen war. Und sagtest, ey, das bin ich. Die gehören zu mir, das sind wir. Bestimmte Personen aus deiner Familiengeschichte hast du aber auch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Die hast du unter den Tisch gekehrt, über die wolltest du nicht reden. Leute, die irgendwas falsch gemacht haben, Leute, die irgendwie was Dummes angestellt haben, mit denen wolltest du dann nicht in Verbindung gebracht werden. Beim Stammbaum von Jesus fällt jetzt auf, dass da Menschen auftauchen, die du und ich auf jeden Fall unter den Tisch gekehrt hätten. Die Erstleser, die mit der Geschichte Israels ja total vertraut waren, denen fiel auch zuerst wahrscheinlich mal auf, dass hier Frauen auftauchen. Und das war höchst ungewöhnlich. Frauen im Familienstammbaum, das passt überhaupt nicht zu einer patriarchalen Kultur. Da wurden immer nur Väter und Söhne genannt. Väter und Söhne. Frauen? Hier im Stammbaum Jesu tauchen Frauen auf und es sind Frauen, die niemand freiwillig in seinen Stammbaum aufnehmen würde. Frauen, die jeder unter den Tisch kehren würde. Die erste Frau, die hier auftaucht, ist Tamar. Über sie wird im Alten Testament erzählt, dass sie Zwillinge bekam. Soweit sie gut, schwierig nur, mit wem sie bekam. Sie bekam sie nämlich mit ihrem Schwiegervater Judah. Der Juda, nach dem das Volk der Juden bis heute benannt wird und dessen Vater Jakob ist, einer der drei Stammväter unseres Glaubens, ihr erinnert euch, Abraham, Isaak und Jakob. Die Tamar, die fand heraus, wo der Juda lang gehen würde und tat so, als ob sie eine Prostituierte ist. Und dann hat sie den Juda verführt. Oder andersrum könnte man sagen, Juda hat sich auf eine Prostituierte eingelassen. Dass so ein Schwiegervater-Schwiegertochter-Ding in der Bibel steht, ist erst für unsere Ohren heute skandalös, oder? Aber es steht da drin. Und noch krasser, diese Geschichte kommt indirekt in dem Familienstammbaum, in dem Abfassungsverzeichnis von Jesus wieder. Tamar ist eine der Vorfahren von Jesus, eine der Mütter von Jesus, dem Christus. Die nächste erwähnte Frau in dieser Liste ist Rahab. Rahab ist eine Prostituierte, so wird sie ausdrücklich benannt. Tamar, wenn ihr ein bisschen näher wissen wollt, 1. Mose 38, könnt ihr gerne nachlesen, der könnte man doch zugutehalten, dass sie der Spielball rücksichtsloser Männer wurde und dass sie auch aus echter Existenznot und Zukunftsangst nicht anders hatte helfen können. Bei Rahab ist es anders. Rahab wird als Prostituierte vorgestellt, das ist ihr Beruf. Einige Ausleger glauben, dass sie sogar eine Bordellbesitzerin war. Und das war für die moralisch wichtigen, frommen Juden damals extrem schwierig. Super. Damit wollte man nicht in Verbindung kommen. Das wollte man auf keinen Fall. Gut, sie hatte geholfen, dem Volk Israel aus Jericho, oder dass es dann Jericho also ihr wisst ja die Geschichte. Und ja, sie wurde dann auch später Teil der Familie Gottes und so. Aber dass sie jetzt im Stammbaum von Jesu auftaucht, dass sie eine Mutter von Jesus ist. Die dritte Frau, die auftaucht, ist Ruth. Und es wird nicht besser, weil Ruth gehört nun wirklich gar nicht zum Volk Gottes. Sie ist keine Israelitin, sie ist eine Moabiterin und hat sich irgendwie eingeheiratet da irgendwie in die Geschichte und die ist auch nicht so ganz so großartig mit Boas, wie das alles gelaufen ist. Aber die Israeliten und die Moabiter, die konnten gar nicht miteinander. Die hatten große Schwierigkeiten, haben ständig gestritten und Kriege angezettelt. Das war wirklich, ging nicht. Sie ist absolut eine Ausländerin. Und sie wird aufgeführt als einer der Vorfahren von Jesus, als eine Mutter von Jesus. Und die vierte Frau, sie wird hier nur die Frau des Uria genannt. Aber wir kennen sie mit Namen. Sie heißt Bathseba. Die Frau, mit der sich König David eine Affäre gönnte und sie schwängerte. Deren Ehemann er dann umbringen ließ, als er das alles nicht mehr vertuschen konnte. Und die dann rang um die Legitimation ihres Kindes und dafür kämpfte, dass er der Thronfolger von seinem Vater David werden dürfte. Auch sie, diese peinliche, diese außereheliche Affäre dieses berühmten König Davids, ist Teil der Familiengeschichte von Jesus. Matthäus schreibt über vier Frauen, macht sie zu Müttern von Jesus, die keiner in der damaligen Zeit in seinem Stammbaum hätte aufgeführt haben wollen oder benannt haben wollen. Und hier merken wir schon etwas an Jesus. Wisst ihr, Jesus ist anders. Jesus stellt die Dinge manchmal auf den Kopf. Er nimmt Menschen seine Familie auf. Er lässt Menschen Teil seiner Familie werden. Er schreibt mit Menschen Geschichte, die du und ich niemals aufnehmen würden. Und das ist ja nur das, für was diese Frauen stehen. Ich meine, bei den Männern könnte man auch einiges sagen. König David, dieser Held, dessen Vergehen wir aber bis heute alle kennen. Juda gehört dazu, Manasse gehört dazu, das Schlitzohr Jakob. Aber dieser Stammbaum sagt, drückt aus, dass Jesus sagt, ey, zu meiner Familie, da gehören Frauen dazu und da gehören Männer dazu. Zu meiner Familie, da gehören die Leute aus dem Volk Israel, Juden dazu, aber gehören auch die Heiden dazu, die Ausländer gehören auch dazu. Zu meiner Familie, ey, da gehören respektierte Persönlichkeiten dazu, aber auch moralisch total fragwürdige, moralisch verwerfliche. Zu meiner Familie gehören Menschen mit total chaotischen und schwierigen Lebensgeschichten. Und dieser Stammbaum sagt, ey, Jesus schämt sich nicht für diese Menschen. Und deswegen kommuniziert dieser Stammbaum auch Gnade. Und noch was anderes kommuniziert dieser Stammbaum, nämlich Gott schreibt offensichtlich seine Heilsgeschichte mit nicht perfekten Menschen, sondern mit ziemlich realen Menschen. Und der Gag ist, er kommt trotzdem zum Ziel. Keiner dieser Leute hat Gott daran hindern können, dass es am Ende bei Jesus landet und der Höhepunkt der Geschichte wird. Vielleicht denkst du auch manchmal, was ich denke, nämlich, dass die Familie des Erlösers und die Familie Jesu bis heute, das müssten doch Heilige sein. Das müssten doch echt ehrenwerte Persönlichkeiten sein. Das müssten doch moralische Vorbilder sein. Das müssten doch echte Musterfamilien sein. Aber nein, zu ihr gehört ein lüsterner Freier und eine Witwe am Straßenstrich. Zu ihr gehört eine Prostituierte, eine Frau aus dem verfeindeten Götzenanbetervolk. Die Geliebte eines Ehebrechers und Mörders, der gleichzeitig gefeierter König von Israel war. Dieser Stammbaum, der ist provokant. Der Stammbaum, dieser ist skandalös, der eckt an. Aber so ist es. Gottes Gnade deckt die Sünde und Schuld von Menschen zu und er nimmt jeden auf, der Teil seiner Familie werden möchte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn so Gott ist, ist es nicht großartig, wenn das Gott ist, ein König zum Segen für alle Menschen, der dann in seiner Familienstammbaum mit den Menschen, mit denen er sich identifiziert, zu denen er sich stellt, für die er sich nicht schämt, so eine Liste hat. Ey, vielleicht kann ich dann und vielleicht kannst du dann auch Teil dieser Familie werden. Vielleicht atmet es Hoffnung, dass auch wir ein Platz in der großen Geschichte Gottes werden können und dass Gott mit uns auch zum Ziel kommt. Wisst ihr, manchmal wünschen du und ich uns, dass wir so so saubere Menschen wären, so ganz rein, organisiert und perfekt, wo alles organisiert, der Lebenslauf durchgestaltet und uns großartig ist. Aber so ist es ja nicht. Unser Leben ist wie meine Stimme, rau und hart und manchmal nicht schwer zuzuhören und manchmal, so ist unser Leben. Und dieser Stammbaum sagt, mit diesem Leben von Menschen kann Gott umgehen. Beschenkt sie mit einer Gnade, macht sie zu seiner Familie. Und schreibt mit ihnen Geschichte. Matthäus sagt mit dem ersten Vers des Neuen Testamentes, Jesus ist der Christus, ein König, der ewige König zum Segen für alle Menschen. Ein König, der jedem und jede Teil seiner Familie sein lässt, wenn er es werden möchte. Dass Gott Gnade mit Menschen hat, heißt nicht, dass es Gott egal ist, mit wem du ins Bett gehst oder gegangen bist. Dass Gott Gnade mit Menschen heißt nicht, dass es okay ist, dass du Leuten am liebsten den Hals umdrehen würdest oder es bereits getan hast. Dass Gott Gnade mit Menschen heißt es nicht, dass Ehebruch nicht schlimm wäre. Doch es ist schlimm. Gott rechtfertigt es zu keiner Zeit. Und die Menschen, die diesen Stammbaum erlebten, was Sünde immer ist. Zerstörerisch, kaputtmachend, vielleicht für einen kurzen Moment befriedigungsschaffend, aber auf der Mittelstrecke immer kaputtmachend, für jeden Beteiligten. Außerdem trennen vom Schöpfer, ausgesehen das Leben, was wir mit Gott nicht leben wollen, nämlich nicht ihn lieben, nicht ihm ehren, nicht gehorsam sein, nicht vertrauen, sondern genau das Gegenteil. Aber das ist ja auch der Grund, warum Jesus in diese Welt kam. Das ist ja auch der Grund, warum Jesus sich aufmachte. Er kam, uns genau von dieser Sünde und Schuld zu retten. Er kam und lebte das Leben an unserer Stelle, was wir hätten leben sollen. Und er kam und er starb den Tod, den wir hätten sterben sollen. Er starb ihn an unserer Stelle. Und dann legte er all das, was wir an Strafe für unsere ganzen Vergehen verdient hätten sollten, auf Jesus, damit er mit uns sich versöhnen kann. Ein paar Verse weiter von unserem Bibeltext heißt es in Matthäus 1, 21, da sagt ein Engel zu Josef, Maria, deine Frau wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Deswegen kam er. Gott wollte durch Jesus wieder Teil des Lebens der Menschen werden. Wir sollten nicht weiter versuchen, aus eigener Kraft irgendwie dieses Leben hinzukriegen, sondern mit ihm gemeinsam, im Vertrauen auf seine Führung und Leitung, dieses Leben gestalten. Und es erlebten die Menschen, die Teil seiner Familie wurden. Es lebte eine Rahab, es erlebte eine Ruth, es erlebten die Leute, dass sie, als sie Teil der Familie Gottes wurden und sich auf diesen Gott einließen, wie sie mit Gott nochmal was anderes leben sollten. Und selbst wenn sie wie König David völlig daneben lagen, ja, es gab ganz schöne Konsequenzen für das, was er da tat. Aber er bekam die Gnade Gottes geschenkt, weil er umkehrt und durfte weitermachen. Martin Buber hat mal Folgendes gesagt. Die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick umkehren, tun kann und es dann nicht tut. Weißt du, du bist weder so gut, dass du Gott nicht brauchst, noch so schlecht, dass er nichts mit dir anfangen möchte. Vielleicht denkst du immer noch, Gott nimmt die guten Leute bei sich auf und die Bösen wird er abweisen. Die Bibel sagt es anders. Die Bibel sagt, wir sind alle böse. Gut, vielleicht ist der eine ein bisschen böser als der andere. Aber vor Gott kann keiner bestehen, weil keiner gut genug ist. An unseren Händen klebt zu viel Schuld. Die Welt teilt uns ja gerne ein in die Guten und die Bösen. Die Bibel sagt, beide brauchen Erlösung. Beide brauchen einen Retter von ihrer Schuld. Was es braucht, dass der Gott der Gnade dein ganzes Leben, deine ganze Schuld mit seiner Gnade bedeckt und umhüllt, ist, dass du umkehrst. Du sagst, ich hab's verbockt, ich hab's versaut, ich mache eine Bankrotterklärung, ich komme alleine nicht klar und ich kann dir aus mir heraus nicht so gefallen, wie du es eigentlich verdienst. Und du gestehst in dein Scheitern ein. Deine ganze Schwachheit, dein ganzes Versagen. Und dann schenkt er dir seine Gnade, schenkt dir einen Neubeginn, einen Neuanfang, schenkt dir ein neues Leben und du darfst mit ihm starten. Weißt du, niemand wird Teil der Familie Gottes, der sich für sauber hält. Niemand wird Teil der Familie, der sich für eine respektable Persönlichkeit hält. Niemand in diesem Raum wird Teil der Familie, der sich für einen guten Menschen hält. Die einzige Chance, dass du Teil der Familie bist, bleiben darfst oder werden kannst, ist, wenn du eingestehst, dass du es nicht aus deiner eigenen Kraft hinkriegst und einen Erlöser brauchst. Das ist die gute Nachricht, dass Gott dann in dein Leben hineinbricht. Vielleicht bist du seit 30 Jahren in der Lukas-Gemeinde und denkst immer noch, weil ich das und das gemacht habe und weil ich das und das hingekriegt habe, deswegen könnte Gott mich doch. Ey, vergiss es. Es funktioniert nicht. Die einzige Chance, dass du Gewissheit haben darfst, ein Kind Gottes zu sein, Teil der Familie Gottes zu sein, Teil dieser Liste zu sein, sind, du bekennst, ich habe es versaut, ich habe es verbockt. Aus mir heraus kriege ich es nicht hin. Ich brauche einen Erlöser, ich brauche einen Retter. Und dass du dann Jesus einlädst in dein Leben und du Teil seiner Familie werden kannst. Wir wollen jetzt zusammen singen und auf diesen Jesus zubewegen. Und weißt du, dieser dritte Advent, der macht keinen Sinn, wenn du und ich uns gegenseitig erzählen, wie sauber, rein, ordentlich, perfekt unser Leben ist. Dieser dritte Advent, der macht nur Sinn, wenn du und ich eingestehen, dass unser Leben dreckig, unperfekt, schwach ist und wir Jesus Christus brauchen, dass er aus all unserem etwas Schönes macht und trotzdem in unserem Leben zum Ziel kommt. Wir haben hier ein paar Beter auf der Seite und ich stelle mich hier hin und ihr könnt hingehen und sagen, ey, ich brauche Hilfe. Ich komme mit diesem Leben gerade nicht klar. Ich kämpfe, ich ringe. Ja, dann seid ihr herzlich eingeladen, dass dieser Jesus euch begegnet, euch aufrichtet. Und der Witz ist, wir sind es alle. Und vielleicht bist du hier und sagst, ey, ich weiß noch nicht viel, aber was ich weiß, reicht. Mein Leben ist sowieso am Ende. Gott, ich brauche dich. Mach aus mir was Neues, dann komm. Und wir bitten Jesus in dein Leben hinein. Und vielleicht willst du Teil seiner Familie werden und dann nehmen wir dich an die Hand und führen dich zu Jesus Christus. Ist das nicht ein großartiger Text, den Gott für uns bereitet hat und bis heute wir den lesen dürfen? Er ist ein bisschen sperrig. Aber schon im ersten Satz der Bibel, des Neuen Testaments, heißt es, Jesus ist der Christus. Ein König zum Segen für alle Menschen. Für alle, die es werden wollen. Egal, was du angetan und verbockt hast und hingekriegt hast. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Text haben. Und Jesus, er ist skandalös. Man reibt sich daran, man eckt an, man denkt, es müsste doch alles anders sein. Was sind das für Menschen? Aber so sind wir auch. Und du, der ewige König, hast Sehnsucht, das Leben eines jeden Menschen zu berühren, mit deiner Gnade die Sünde und Schuld zu bedenken und deiner Güte zu beglücken. Das ist die Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung, die uns trägt. Deswegen wissen wir uns geliebt von dir. Danke, dass wir nicht unter dem Druck stehen, irgendwie gute Menschen sein zu müssen, respektabel zu werden, damit wir irgendwie angenommen sind und wer sind. Und das Schönste und Größte unseres Lebens ist, dass wir Teil der Familie von Jesus sein dürfen. Dass uns das Identität gibt. Dass uns das Wert gibt. Dass wir einen Papa haben im Himmel. Eine ewige Zukunft. Und dass die ganze Schönheit des Reiches Gottes uns geschenkt ist. Und wir gesegnet sind mit jedem Segen aus der Himmelswelt. Weil du dich für uns hingegeben hast. Und weil du uns aufnimmst, wenn wir darum bitten. Komm, Geist Gottes, und breite dich aus über unser chaotischen und unperfekten Leben. Und komm mit uns zum Ziel. Wirk du Neues, schaff du Neues. Und rede du jetzt mit uns, sprich du zu uns, wenn wir dich suchen, wenn wir dich anbeten, wenn wir dich groß machen. Wir brauchen das, wir brauchen dich. Tu dein Werk unter uns, Jesus. Amen.